Audios auch an. Hey, moin. Hallo. Ich bin immer noch irgendwie laut. Mach mich mal ein bisschen leiser. Ich kann ja auch leiser sprechen. Wir müssen es noch ein bisschen austüfteln hier in dem Raum, wenn wir das haben wollen. Aber gut. Hey. Wir reden jetzt erstmal ganz viel über Permutationsgruppen. Vorher die Frage, ob vom letzten Mal noch irgendwelche Lesezeichen da sind. Also ist Ihnen noch irgendwas im Nachgang aufgefallen, was Sie jetzt noch fragen wollen, bevor wir weitermachen? Ich sehe nichts. Dann gucken wir auf das, was Sie sich ja auch nochmal anschauen sollten. Haben wir in der Linienalgebra ausführlich gemacht, Permutationsgruppen. Wir haben irgendeine Menge, zum Beispiel eine endliche Menge von Zahlen, und der Einfachheit halber können wir einfach eine natürliche Zahl n nehmen und dann die Zahlen 1 bis n nehmen. Und alle Permutationen dieser Menge, also alle bijektiven Abbildungen dieser Menge in sich selber, bilden eine Gruppe zusammen mit der Hintereinanderausführung. Und wenn wir diese Standardnotation haben, dann nennen wir das die symmetrische Gruppe vom Grad n. Und dann meinen wir auch immer, dass die wirklich auf den Zahlen 1 bis n wirkt. Kann man alles verallgemeinern, machen wir jetzt erstmal nicht. Dann haben wir die Zyklenschreibweise. Wenn wir nämlich mehrere Zahlen haben, die sich so in einem Zyklus bewegen, das heißt, jede geht immer so einen Platz weiter und die letzte geht auf den ersten Platz, dann haben wir da eine Zyklenschreibweise für und man kann die Ordnung sofort ablesen, also wie oft man das Element nacheinander ausführen muss, bis man bei der identischen Abbildung landet. Das ist nämlich einfach die Länge des Zyklus. Dann haben wir auch geübt in der Linienalgebra, wie man solche Zyklen hintereinander ausführt. Und umgekehrt haben wir gesehen, dass man jedes Element aus der symmetrischen Gruppe als Produkt von endlich vielen paarweise elementfremden Zyklen schreiben kann. Da müssen wir jetzt noch einmal die ganzen Wörter klären. Also zwei Zyklen heißen elementfremd, genau dann, wenn da keine gemeinsamen Zahlen gelegt werden, gar keine. Das heißt, die Mengen von den Zahlen, die in den Zyklen vorkommen und belegt werden, müssen Beziehungen sein. Interessanterweise führt das dazu, dass diese beiden Zyklen dann bei der Hintereinanderausführung vertauscht sind. Deswegen ist auch diese Zerlegung von einer Permutation, wenn man die so hinschreibt, als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen, nicht komplett eindeutig, sondern nur bis auf die Reihenfolge. Man kann die Zyklen anders ordnen. Aber wenn man sowas hinschreibt, dann macht man das häufig so, dass man die kürzesten Zyklen an den Anfang schreibt und dann so nach Länge aufsteigt. Okay, jetzt bin ich schon weggaloppiert. Wir haben uns auch überlegt, wie groß die symmetrische Gruppe ist. Das ist ein kombinatorisches Argument. Erinnert sich noch jemand, wie das ging? Wie haben wir uns überlegt, wie groß die symmetrische Gruppe ist? Wir können ja mal für 3 das Argument durchgehen. Ich habe die Zahlen 1, 2, 3. Wie viele Möglichkeiten habe ich, diese Zahlen zu permutieren? Wie kann man sich das überlegen?
Ja. Ja, man muss jedes Element mit allen anderen kombinieren können, und das ist ja Fakultät.
Ja, aber warum ist es Fakultät?
6 in dem Fall.
Ja, aber warum? Können wir das nochmal genau aushexen? Hat jemand eine Idee, wie man das genauer begründen kann? Ja. Sie können das gerne im Team machen, Sie fangen an.
Wir überlegen, was wir im ersten Schritt haben. Jetzt bei 3 Elementen, wir haben im ersten Schritt 3 Elemente zur Auswahl.
Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel 1 abbilden möchte, wie viele mögliche Bilder habe ich dann?
3.
Genau, weil ich noch keine Zahl verbraucht habe. Genau. Jetzt habe ich also 1 abgebildet, habe mich für 1 der Bilder entschieden und dann?
Dann habe ich ja nur noch 2 Elemente zur Auswahl, das heißt für den nächsten Schritt habe ich dann 2 Schritte zur Auswahl.
Ah,
und
genau.
In jedem der 3 Schritte habe ich genau 2 Schritte zur Auswahl, das sind 3 mal 2.
Okay. War das auch Ihr Argument?
Ja.
Genau, das kann man sofort verallgemeinern. Wenn ich die Menge 1 bis n habe und ich suche das Bild für die 1, dann habe ich n Möglichkeiten, dann ist 1 weg. Das heißt, für das Bild von 2 habe ich nur noch n minus 1 und so weiter. Und so kann man sich überlegen, dass man auf n Fakultät kommt, genau wie Sie es gesagt haben. Und so haben wir die Größe der symmetrischen Gruppe. Dann haben wir noch eine andere Möglichkeit, Elemente aus der symmetrischen Gruppe darzustellen. Und je nachdem, was man machen will, ist mal die eine, mal die andere Darstellung irgendwie praktischer oder sinnvoller. Die eine habe ich gerade schon genannt, Produkt von elementfremden Zyklen. Die andere Möglichkeit ist, das als Produkt von sogenannten Transpositionen zu schreiben, also von 2 Zyklen. Wollen Sie für beides jetzt nochmal kurz ein Beispiel sehen? Ja? Ich brauche ein deutlicheres. Ja, genau.
Wenn wir uns das hatten.
Einfach nur einmal kurz, um das zu wiederholen, wie das geht. Das heißt, ich erfinde jetzt eine ganz wilde Permutation, die ich hinschreibe, indem ich ganz viel Zeug nacheinander ausführe. Und dann können wir üben, wie das nacheinander ausführen geht, und können dabei gleichzeitig diese Zerlegung in Zyklen machen. Und dann machen wir daraus die Zerlegung in Transpositionen. So rum ist es häufig einfacher. Okay, das heißt, jetzt etwas aus der SYM, na was macht denn Spaß? SYM, machen wir SYM 9, dann muss ich mich nicht mit der 10 rumärgern. Sei Sigma aus SYM 9 und Sigma bastel ich jetzt irgendwie. Oh, sie kann mitbasteln. Ich schreibe die erste hin und die zweite sagen sie und dann wieder ich einfach nur so. Also, meine erste ist der 13 plus 1, 2, 9. Jetzt kommen Sie. Denken Sie sich irgendwas Lustiges aus, was Sie jetzt dahinter schalten wollen. Es muss auch nicht lustig sein, es darf auch langweilig sein. Ja.
3, 5, 2.
3, 5, 2. Dankeschön. Jetzt komme ich hier. Ich mache mal eine kleine Transposition dahinter. 4, 5. Und jetzt Sie noch eine. Ja.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, ohne 5, 6, 7, 8, 9, richtig?
Genau.
Ja, das reicht, das ist aufregend genug. Sehr gut, danke. Okay. Ich fange mal mit der kleinsten Zahl an, die ich sehe. Die kleinste Zahl, die ich da sehe, ist die 1. Und dann gucke ich, wohin die 1 abgebildet wird. Ja? Machen wir das zusammen. Hier vorne geht die 1 wohin? Rufen Sie einfach.
2.
Genau, 1 gleich 2. Jetzt muss ich weiter gucken. Geht die 2 noch woanders hin? Was passiert hier?
Die geht auf die 3.
Genau. Jetzt muss ich gucken, ob die 3 noch woanders hingeht. Hier nicht. Hier bleibt die 3, wo sie ist. Und dann?
Geht sie zur 4.
Geht sie zur 4. Also geht insgesamt die 1 auf die 4. Okay. Da ich auf diese Zyklenschreibweise hinaus möchte, gucke ich als nächstes, wohin die 4 geht, damit ich in dem Zyklus weiterschreiben kann. Also schnappen wir uns die 4. Hier passiert mit der 4 gar nichts. Hier passiert mit der 4 auch gar nichts. Wohin geht die 4? Genau, 5. Sie dürfen die ganze Zeit, oder? Rufen. Rufen ist besser, wenn ich hier stehe, weil ich hier nicht die ganze Zeit, ne? So. 5. Und dann? Oh. Passiert noch was mit der 5? Nein. Okay, 5. Nix.
2.
Nix.
3.
Okay. Weiter geht's. 3. Hier passiert nix.
5.
4.
6.
Nix. Aha. Immer noch nicht fertig. Mit der 6 passiert hier nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, was ist hier? 7. Okay. 7. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts.
8.
Aha. 8 macht nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht.
9.
Aha. Haben wir die 9 schon? Nee. 9. Oh, hier geht die 9 auf die 1. Und dann?
Nix.
Nix.
2.
Was ist hier los? 2 geht auf?
9. 3.
Warum geht die 9 auf 3?
Weil das ja zyklisch ist. Man kann ja permutieren, theoretisch.
Was?
Also das Element, also diesen Zyklus, der so steht, kann man ja permutieren, sodass die 2 vorne steht.
Ja, aber 2 geht auf 3, wir sind aber schon bei 9. Die 2 geht auf die 9 und jetzt sind wir bei 9, jetzt sind wir nicht mehr bei 2. Aber danke, das war ein sehr guter Fehler. Dankeschön. Das heißt, hier passiert nichts, weil die 9 ja nicht steht. Aber wenn es andersrum gewesen wäre, hätten Sie recht gehabt, dann wäre die 2 auf 3. Okay, 9, hier passiert nichts und hier? Das heißt, die 2 geht auf die 9, geht auf die 1, das heißt, wir sind endlich fertig. Und jetzt ist die Frage, laufen noch die Zahlen rum, die wir verarzten müssen? Nee, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, machen wir. Ich sehe alle. Das heißt, wir haben einen riesigen neuen Zyklus gebastelt. Schön, es hat Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so eine spannende Zerlegung, weil wir nicht mehrere Zyklen haben, aber trotzdem gut. Jetzt zerlegen wir das Ganze in Transposition. Wer erinnert sich noch, wie das geht? Ja.
Also, zuerst geht die 1 auf die 4.
Ja.
Und dann, also das war schon die erste Transposition.
Also klappt so?
Ja, die ja. Und dann geht ja die 4 auf die 5. Also wenn man sich die 4 schreibt, muss zuerst die 4 auf die 1 und dann die 1 auf die 5. Also 1.
Ah, ich freue mich, dass du es auch gleich erklären kannst. Das heißt, hier kommt 1, 5. Und wie geht es weiter?
Dann mit 1, 3. Und dann 1, 6. Und 7 und so weiter. Und so weiter. Also 1, 8.
Nee, ich denke jetzt gar nicht mehr, ich höre nur zu.
Okay. 1, 8. 1, 9.
Und jetzt gucke ich, ob das sinnvoll ist.
1, 2.
Gut, danke. Okay, schauen wir. Wir können jetzt mal irgendwas rausgreifen. Wir greifen mal die hier in der Mitte. 3 geht ab 6. Gucken wir mal, was passiert. Hier nicht, also 3 bewegt sich nicht. Hier auch nicht. Hier geht 3 auf 1. Dann weiter auf 6. Und dann passiert nichts mehr. Ja, dann können wir es alle überprüfen. Und dann sieht man es natürlich nicht mehr. Haben uns alles dann in der Alten erlegt. Und jetzt haben wir uns auch nicht verändert. Okay. Gibt es noch Unklarheiten bei der Reihenfolge, wie wir das machen mit dem Anwenden? Wir üben das ja auch noch weiter, aber es ist gut, wenn Sie immer zwischendurch nachfragen oder auch einfach sagen, was Sie denken, damit wir gucken können, ob Sie sich schon angewöhnt haben. Dann. Bla bla bla. Genau, wenn die Zahlen klein genug sind, lasse ich bei den Zügen die Kommata weg, habe ich jetzt immer schon gemacht und deswegen bin ich auch bei so einem 9 geblieben und nicht bei so einem 10. Auch wenn, also in so einem 100 zu rechnen, macht auch manchmal Spaß, aber. So ist alles leichter zu lesen. Dann haben wir uns in der linearen Algebra auch überlegt, dass wenn man so eine Zerlegung macht in Transpositionen, dass man dann durchaus verschiedene Möglichkeiten hat, das hinzuschreiben. Ich kann ja jetzt ja künstlich noch irgendwelches Zeug reinschreiben und wieder rückgängig machen und dann erhöhe ich die Anzahl der Transpositionen, die da steht. Die Anzahl ist also nicht eindeutig. Aber ob ich eine gerade oder ungerade Anzahl brauche, das ist eindeutig. Das haben wir uns überlegt. Und das heißt, dass Permutationen in zwei Geschmacksrichtungen kommen, gerade und ungerade. Je nachdem, was für eine Anzahl von Transpositionen ich brauche. Und so unterteilen wir die. Die geraden Permutationen sind dann die, die in der sogenannten alternierenden Gruppe liegen. Die ungeraden liegen außerhalb davon. Und man kann sehen, dass die alternierende Gruppe ein Normalteil von der symmetrischen Gruppe ist, aus verschiedenen Perspektiven. Man kann das zeigen, indem man sich überlegt, dass der Index 2 ist. Was der Index ist, lernen wir noch. Man kann das auch sehen, indem man sich überlegt, dass es der Kern eines Gruppenhomomorphismus ist. Und der Homomorphismus, den man da benutzt, ist der, der eine Permutation auf ihr sogenanntes Signum wirft. Was macht man? Man schnappt sich die Permutation und man guckt, ob sie gerade oder ungerade ist. Und die geraden wirft man auf 1 und die ungeraden auf minus 1. Das ist das Signum. Ne? Das war's schon. Das war der kleine Crashkurs Permutation. Brauchen wir noch was? Nein, die Frage ist, was brauchen wir? Genug Spaß mit Permutationen für jetzt. Okay, in den Übungen gibt es mehr davon. Diese Gruppen sind auch einfach immer wieder tolle Beispiele für ganz viel Zeug, weil man darin sehr gut und konkret rechnen kann und weil diese Gruppen, sobald sie groß genug sind, nicht abelisch sind. Und da Sie das dann hoffentlich verinnerlicht haben, kommen Sie gar nicht auf die Idee, aus Versehen mit dem Kommutativgesetz zu rechnen und sehen dann gute Beispiele für Phänomene, die in Gruppen halt so auftreten, wenn man Gruppen so in der Wildbahn trifft. Dann haben wir als Standardnotation immer, wenn wir mit Abbildungen auf Mengen arbeiten, dass wir die identische Abbildung mit Eat und dann unten mit der Menge dran bezeichnen. Eine kleine Ausnahme ist häufig bei mir, dass ich, wenn ich mit der symmetrischen Gruppe arbeite, die identische Abbildung wirklich nur mit Eat bezeichne und nicht mit Eat und dann unten die Menge 1 bis n, weil das total nervt. So, das heißt, das machen wir immer dann, wenn der Kontext klar ist, dass wir gerade bei symmetrischen Gruppen sind. Wenn Sie sich sicher sind, einfach nachfragen. Dann ist auch eine Wiederholung, denke ich. Zwei Mengen heißen gleichmächtig genau dann, wenn es eine bijektive Abbildung von der einen in die andere gibt. Und dann logischerweise auch zurück, weil bijektive Abbildungen umkehrbar sind. Und bei endlichen Mengen heißt das, dass diese beiden Mengen die gleiche endliche Anzahl an Elementen haben. Das heißt, wenn Sie eine Menge sehen mit 5 Elementen, dann ist jede 5-elementige Menge dazu gleichmächtig. Und man kann dann immer einfach eine Bijektion hinschreiben. Vorsicht, bei unendlichen Mengen ist das nicht so. Zwei Mengen können unendlich sein, beide aber nicht gleichmächtig. Zum Beispiel sind Q und R, also die Menge der rationalen Zahlen, die Menge der reellen Zahlen, unendlich, aber nicht gleichmächtig. Dagegen sind N und Z und Punkt zum Beispiel gleichmächtig. Das heißt, man sieht es dem Zahlbereich nicht immer unbedingt sofort an, aber hoffentlich haben Sie genug Hintergrundwissen, zum Beispiel aus der Analysis, um. Da nicken jetzt einige und ich sehe eine Hand.
Ist die Definition für Gleichmächtigkeit äquivalent zu gegenseitiger Teilmengenbeziehung?
Nee.
Das haben wir auch.
Nee, das wäre dann Gleichheit. Wenn zwei Mengen sich gegenseitig enthalten, dann sind sie gleich, das ist noch stärker als gleichmächtig. Aber man kann, das ist der Satz von Schröder-Bernstein, Gleichmächtigkeit definieren, wenn man möchte, als es gibt eine injektive Abbildung in die eine und in die andere Richtung. Das habe ich noch nicht gesehen, dass das jemand macht, aber könnte man. Denn wenn es das gibt, dann gibt es auch eine Bijektion. Das ist der Satz von Schröder-Bernstein, den wir in Berlin in Algebra bewiesen haben. Ich glaube, das war der erste, etwas knackigere Beweis. Und so. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Noch mehr Fragen dazu? Wenn wir da gerade sind? Okay. Dann sind wir jetzt bei Kapitel 2. Gruppen, Untergruppen und der Satz von Lagrange. Da kommt ein bisschen Wiederholung, die wir teilweise in der letzten Vorlesung schon gemacht haben und die ich deswegen überspringe oder wo ich nochmal kurz in Ihre Gesichter gucke, wie zufrieden oder unzufrieden Sie aussehen. Erstmal gucken wir uns an, wie man ganz allgemein innerhalb einer Gruppe einfach Teilmengen miteinander verknüpfen kann. Ich habe ja meine Gruppe G, da habe ich eine Verknüpfung, die ich jetzt mit so einem Malpunkt bezeichne. Und was wir schon gesehen haben, ist, dass wenn ich einen Normalteiler habe, dass ich dann so Nebenklassen angucken kann. Das heißt, ich wähle einen Vertreter und dann bilde ich für die Nebenklasse ja auch so Produkte. Aber das ist eine sehr spezielle Situation mit sehr spezieller Notation. Was wir hier machen, ist total allgemein. Wir nehmen einfach irgendwelche Teilmengen, völlig egal wie die aussehen, und definieren das Produkt davon innerhalb der Gruppe. Und Produkt bezieht sich auf die Verknüpfung in der Gruppe. Das heißt, da muss ich dann auch das richtige Verknüpfungszeichen hinmalen, in diesem Fall unseren Punkt. Naja, und so sieht das dann aus. Wenn ich Teilmengen M und H verknüpfen will, dann verknüpfe ich die einzelnen kleinen Leute, also die kleinen M's aus M, mit den kleinen H's aus H. Und wichtig ist, dass ich die Reihenfolge beachte, weil in Gruppen ja im Allgemeinen das Kommutativgesetz nicht gilt. Das heißt, ich muss diese ganzen kleinen Produkte ausrechnen, hinschreiben und immer darauf achten, dass ich richtig rum verknüpft habe. So. Und das kann ich sehr allgemein machen, insbesondere kann ich bei einer der Mengen auch einfach nur eine haben, die nur aus einem Element besteht. Und dann lasse ich die Mengenklammern weg und dann sieht es wieder aus wie eine Nebenklasse. Haben Sie eine Frage?
Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn ein Element in der Gruppe nur ein Element in der Menge ist, ist die Reihenfolge dann auch relevant?
Ja.
Also immer?
Immer.
Okay.
Genau. Also wenn ich Ihre Moment, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann war das, ist M mal die einelementige Menge X das gleiche wie die einelementige Menge X mal M?
Ja.
Und die Antwort ist im Allgemeinen nein. In Ausnahmefällen manchmal schon, aber im Allgemeinen nicht. Und es gibt Übungsaufgaben, die sich auch damit befassen. Schreibt man das jetzt so? Schreibt man im Allgemeinen bei Allgemeinen A groß oder klein? Okay, ich konnte das mal so gut. Und dann kamen diese ganzen Rechtschreibreformen. Ich schreibe es jetzt so. Im Allgemeinen. Also, gute Frage. Da müssen wir wirklich aufpassen.
Ja, das ist nicht klein, aber in dem Fall ist es groß, ist am Anfang steht.
Genau. Achso, klein ist i, großes a, wenn man es so mittendrin. Oh, okay, oh, das heißt, meine Intuition war richtig. Vielleicht lerne ich es ja noch. Danke. Wir können jetzt dieses Wort Nebenklasse immer dann verwenden, wenn wir eine Teilmenge haben oder normalerweise machen wir es für Untergruppen und ein Element aus der Gruppe und wenn wir dann da das Produkt bilden. Okay? Das heißt, wir können das auch verwenden, wenn wir keinen Normalteiler haben. Wir können das ein bisschen allgemeiner verwenden und die Menge der Nebenklassen einer Untergruppe ist auch auf jeden Fall ein interessantes Objekt. Da kommen wir gleich noch hin. Bisher haben wir das hauptsächlich gesehen für den Fall, wo die Untergruppe ein Normalteiler ist. Dann bilden wir diese Nebenklassen selber eine Gruppe mit dieser Box. Das heißt, wir verallgemeinern jetzt ein bisschen, was wir schon gesehen haben. Die Notation ist jetzt so einfach, wie es geht, also immer nur mit so einem Malpunkt als Verknüpfungszeichen. Und immer dann, wenn das gewünscht wird, kann ich die Verknüpfung differenzieren, damit Sie genauer sehen können, wo wir sind. Aber ich mache es jetzt nicht mehr als Default-Einstellung, sondern nur noch auf Wunsch. Wenn ich jetzt eine Unterrufe habe, von dem, dann habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich Nebenklassen bilden kann. Ich kann nämlich die Vertreter nach rechts schreiben oder ich kann die Vertreter nach links schreiben. Und dann finde ich rechts oder links Nebenklassen. Und wenn ich jetzt immer die Vertreter nach rechts schreibe, dann kriege ich die Menge aller rechts Nebenklassen von O und G. Genauso, wenn ich die immer nach links schreibe, die Menge aller links Nebenklassen. Und die erste interessante Frage, die man sich dann stellen könnte, vielleicht, wenn man möchte, ist, und das basiert ein bisschen auf Ihrer Frage. Sie haben ja gefragt, ob man bei einzelnen Nebenklassen hier die Gleichheit kriegt. Und da ist die Antwort nein, normalerweise. Aber wenn man sich die Menge aller Nebenklassen anguckt, dann könnte man sich doch fragen, ist das denn immer dasselbe? Also wenn ich all diese Mengen angucke, wo die Vertreter rechts stehen, und wenn ich mir alle Mengen angucke, wo die Vertreter links stehen, kriege ich dann wenigstens insgesamt dasselbe. Oder in anderen Worten, finde ich für diese Rechtsnebenklasse immer x ein passendes y, sodass die dazugehörige Linksnebenklasse y mal u das gleiche ist, die gleiche Menge zum Beispiel. So, solche Fragen kann man sich jetzt stellen. Und da wird noch einiges kommen in diesem Kapitel, aber bevor wir dahin gehen, möchte ich darauf hinaus, wie man sehen kann, dass das Produkt von zwei Untergruppen, so wie wir das jetzt gesehen haben, wo man die einzelnen kleinen Elemente verknüpft, wie man sehen kann, ob das auch wieder eine Untergruppe wird. Für den Allgemeinen ist das nicht so. Da möchte ich als nächstes hin. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen über Produkte sprechen. Und hier ist eine Bemerkung. Bei Normalteilern, darüber haben wir auch letzte Woche schon kurz gesprochen, bei Normalteilern stimmt es, dass Rechts- und Linksnebenklassen immer gleich sind, und zwar auch wirklich bei jedem Vertreter. Das heißt, das ist ein Sonderfall, in dem diese Beziehung gibt. Wie gesagt, im Allgemeinen gibt sie nicht. Jetzt habe ich verstehen, dass das eine Übungsaufgabe sein soll, weil ich nämlich ursprünglich auch geplant hatte, das als Übungsaufgabe zu nehmen. Aber dann habe ich mich umentschieden und die nächste Übungsserie sieht anders aus. Also machen wir das jetzt einfach kurz. Wir zeigen euch also kurz, das ist eine Bemerkung, dass n ein Normalteiler von G ist. Das ist gleichwertig damit, dass für alle G aus G die Nebenklassen n mal G und G mal n gleich sind. Oh, du solltest auch die Tafel umstellen. Kurz sagen, wie Normalteiler sein definiert ist. Eine Untergruppe haben wir sowieso, aber was brauchen wir zusätzlich? Ja?
Irgendwie G, irgendein Element, ist also das Inverse eines Elements,
ja,
ist verknüpft mit einem Gruppenelement, verknüpft mit dem Nicht-Inverse, also mit H sozusagen. Das muss der Element der Welt sein.
Okay, gucken wir mal. Ich bastel jetzt den Beweis anfangen, damit das dazu passt. Vielen Dank. Also, hier steht genau mein Wenn. Das heißt, ich fange jetzt auf der linken Seite an. Das sei n ein Normalteiler von G. Für alle a aus n und h aus g gilt dann. Und schon haben wir es richtig hingebastelt. Das, was da steht. Das ist nämlich tatsächlich die definierende Eigenschaft. Dankeschön. Okay, jetzt bastel ich die Nebenklasse von n, bei der h der Vertreter ist. Also ich nehme jetzt hier so ein h her. Links steht, dann sieht es genauso aus, nur dass ich die ganzen Leute in einer Reihenfolge durchlaufen. So, wie kann ich jetzt diese Beziehung hier vorne verwenden und irgendwas einsetzen oder umstellen? Sieht jemand was? Ja.
Also dadurch, dass H mal H minus 1 gleich das 1 Element ist, kann man es quasi links ranschreiben innerhalb der Menge. Das ist dann das gleiche wie H mal H minus 1 mal B mal H.
Okay, Moment, da müssen wir vielleicht einmal kurz nachdenken und uns überlegen, dass nicht nur all diese Elemente in N liegen, sondern dass man auch jedes Element in N in dieser Form schreiben kann. Das wollen Sie, glaube ich, machen, oder?
Ja.
Genau, und das dann quasi so hier einsetzen für so ein B. Richtig? Ist das, was Sie sich überlegt haben? Oder ist das falsch verstanden?
Eigentlich dachte ich, dass ich quasi das umschreibe, also dass ich das B so lasse.
Ah, okay, dann sagen wir mal, wie Sie es umschreiben wollen.
Naja, das ist davor H minus 1. Nee, H mal H minus 1 mal B mal H.
Ah, okay, ja, verstehe. Ich guck mal, ich folge mal Ihrer Idee, weil ich glaube, dass ich weiß, was Sie möchten. Wir sehen für alle W aus N. E mal H ist das gleiche wie 1 der Gruppe mal B mal H. Jetzt schreiben Sie die 1 als H mal H plus 1, richtig? So, und jetzt? Was möchten Sie jetzt machen?
Jetzt kann man quasi H minus 1 mal B mal H, einmal B mal H als ein anderes Element aus N schreiben.
Genau, das liegt in N. Also liegt dieses ganze Element in H mal N. Also haben wir jetzt eine Inklusion gezeigt. Nämlich N mal H liegt in H mal N. Die andere Inklusion macht man genauso mit dem gleichen Trick. Und wenn zwei Mengen sich gegenseitig enthalten, sind sie gleich. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Gute Idee. Aus kommen wir auf die rechte Seite. Umgekehrt sei für alle B gleich B schon N mal B gleich B. Jetzt möchte ich quasi rückwärts argumentieren und möchte auf diese Aussage da links kommen, dass L ein Normalteiler ist, sprich, dass diese Bedingung gilt, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Zu Fuß beginnen. Das Ende Unterrupp, das wissen wir schon, es geht also wirklich nur um diese Normalteilereigenschaft. Sein an A aus N und A aus G. Wir können ja nochmal hinschreiben, was zu zeigen ist, damit wir wissen, wohin wollen. Zu zeigen. Daraus etwas basteln, was in H mal N liegt. Was sehen wir, was in H mal N liegt?
Ich würde persönlich da sagen, wir wissen schon mal, dass H hoch minus 1 mal H.
Wenn das in N liegt, dann liegt das, wenn wir es von links mit H multiplizieren, in H mal N. Das war meine Idee. Was kommt dann daraus? Welches Element erhalten wir dann? Also, nee, Entschuldigung, wenn das stimmt. So, wir wollen ja dahin, wir wissen das ja nicht. Aber wir können ja mit was anderem anfangen. Wir könnten ja auch anfangen mit dem Element A mal H. Wo liegt denn A mal H?
A mal H liegt in, definitiv in N mal H.
Ja, wo können wir jetzt vielleicht irgendwas benutzen?
Das ist, daraus folgt ja auch das A mal H in H in.
Ja, dann können wir es jetzt auch vielleicht irgendwie anders schreiben, oder?
Genau.
Okay.
Jetzt können wir wieder mit den Inversen von A multiplizieren.
Ah, wollen Sie jetzt quasi, Moment, ich muss kurz überlegen, ob ich den Folgen will. Wollen Sie jetzt sagen, A mal H liegt hier drin? Das heißt, man kann es schreiben als H mal irgendwas aus N und dann multiplizieren Sie von links mit H und links 1. Ja, dafür würde ich es aber gerne einmal explizit umschreiben.
Ja, klar.
Also existiert A und C aus N mit der Eigenschaft, so das können wir später schneller machen, aber da wir jetzt gerade diese Argumentation zum ersten Mal sind, würde ich es gerne einmal explizit machen. Es existiert so ein C mit der Eigenschaft A mal H gleich H mal C. Und nun ist H minus 1 mal A mal H das gleiche mit H minus 1 mal H mal C. Assoziativ gesetzt, neutrales Element. Meine C-Netze würde ich ändern, wenn wir das zweite. Schön. Also haben wir jetzt keine begleitende Zeit und Sie dürfen die auch jetzt benutzen. Was für Fragen haben Sie? Falls überhaupt welche. Das ist witzig, ne? Das ist so eine kleine Bemerkung und das ist später was, worüber man nicht mehr nachdenkt, wenn man ein bisschen mehr mit Gruppen gearbeitet hat. Aber jetzt, wo wir noch so wenig wissen, ist es sinnvoll, dass wir einmal wirklich die Rechnung ausxen und das einmal hinschreiben. Ja.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Eine andere Idee. Kann man nicht einfach, wenn man sich die Gleichung, die gegeben ist, nimmt, von links oder rechts mit den Werten von g verknüpfen? Und hat dann g hoch minus 1 mal n mal g ist n für n, aber dann beliebige Werte aus n einsetzen.
Also, Sie meinen, wir wollen damit anfangen, sei g aus g, dann wird n mal g gleich g mal n, was wollen Sie jetzt noch?
Von links mit g hoch minus 1 verknüpfen.
Dann müssen wir uns überlegen, was das bedeutet, drei Sachen zu verknüpfen. Das können wir machen, das haben wir jetzt noch nicht. Aber kann man natürlich machen. Man kann alles, was wir hier getan haben, fortsetzen auf mehr Faktoren. Das heißt, man müsste sich kurz überlegen, kriege ich ein Problem, wenn ich jetzt drei Teilmengen so miteinander verknüpfe. Könnte theoretisch ein Problem werden, ist aber keins, weil wir das Assoziativgesetz haben und überall immer so drei Produkte stehen haben, wo egal zu welchen Klammern stehen. Das heißt, mit dem Assoziativgesetz, und das ist G2, mit G2 können wir sinnvoll was hinschreiben wie können wir G auf minus 1 verknüpfen. Und dann kann man ja die Folge, wir gucken mal, wo wir landen, das finde ich gut. Dann machen wir G auf minus 1 mal N mal G und wir wissen jetzt, was das ist, weil wir mit G2 kein Klammerproblem haben. Dann ist das das. Dann ist hier vorne das neutrale Element. Und das heißt, dass jedes Element, was ich in der Form schreiben kann, g auf minus 1 mal was Kleines aus n mal das g, wieder in n landet. Genau, das ist sagen wir. Schön, fertig. Noch mehr Ideen? Können Sie auch drei andere Beweise hinschreiben? Ja?
Ich weiß, wie viel vorausgesetzt, dass du quasi mit den Gruppenelementen und der Wellenverknüpfung so rechnen können, wie mit einfachen Elementen so.
Genau, weil wir im Prinzip mitdenken, und ich habe es jetzt da einmal explizit gemacht, da oben beim Rechnen, weil wir das, wie gesagt, nicht als Definition irgendwo stehen hatten, aber im Prinzip haben wir die ganze Zeit so mitgedacht, naja, das reduziert sich immer auf kleine Elemente und da haben wir das natürlich gesehen. Hier kommt ein kleines Beispiel, an dem man sehen kann, dass wenn man sich zwei Untergruppen hernimmt, dass dann nicht klar ist, dass das Produkt von den beiden, und zwar egal in welcher Reihenfolge, wieder eine Untergruppe bildet. Hier ist einmal so ein explizites Beispiel. Ein bisschen irritierend könnte hier sein, dass das Verknüpfungszeichen jetzt immer noch der Punkt ist, so wie in unserer Generalvoraussetzung, obwohl wir hier mit Permutationen arbeiten, da würde ich normalerweise ein Sternchen hinschreiben. Das liegt daran, dass es so ist wie ein Buch. Wir haben jetzt hier also zwei Untergruppen gegeben von Version 3. Die eine Untergruppe besteht aus der identischen Abbildung und der Transposition 2, 3. Und die andere besteht aus der identischen Abbildung und der Transposition 1, 2. Dass das Untergruppen sind, das kann man sofort mit dem Untergruppenkriterium nachprüfen, denn da sind ja nur zwei Leute drin. Und dann kann man die Rechnung schnell machen und sieht, ja, das ist wirklich eine Untergruppe. Diese beiden Untergruppen kann ich jetzt multiplizieren. Das heißt, ich mache jetzt das, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Ich nehme alle Elemente und verknüpfe die jeweils und dann kriege ich irgendwas raus und es kommt auf die Reihenfolge an. So, wenn ich das jetzt hier in diesem Fall mache, dann verknüpfe ich zweimal Identität, da kommt Identität raus, oder ich verknüpfe die Identität mit einem von den beiden interessanten Leuten, dann kommen die Transpositionen raus, oder ich verknüpfe die beiden Transpositionen in der richtigen Reihenfolge, also erst 2, 3 und dann 1, 2 und dann kommt der 3-Zyklus 1, 2, 3 raus. Wenn ich also jetzt diese beiden Untergruppen hernehme und das Produkt berechne, dann kommt da eine vierelementige Menge raus, die identische Abbildung, die beiden Transpositionen, die wir schon kennen und der 3-Zyklus, den wir gerade ausgerechnet haben. Und das, was da rauskommt, ist jetzt eine Teilmenge, aber keine Untergruppe. Das kann man auf verschiedene Arten sehen. Später, wenn wir den Satz von Lagrange haben, dann können wir einfach sagen, ja, 4 ist kein Teil davon 6, deswegen geht das nicht. Aber hier, wo wir das noch nicht wissen, müssen wir uns wirklich die Elemente angucken. In einer Gruppe ist es doch so, dass es zu jedem Element einen Inversus geben muss. In der großen Gruppe hat 1, 2, 3 einen Inversus. Aber wenn das eine Untergruppe wäre, dann müsste dieses Inverse da drin liegen, denn das ist der Witz bei Untergruppen. Die Inversen aus der großen Gruppe müssen da schon drin liegen. Aber hier ist es nicht so. Das Inverse von 1, 2, 3 in der großen Gruppe ist der andere 3-Zyklus 1, 3, 2 und der liegt nicht in der Menge A mal B. Und deswegen kann A mal B keine Untergruppe sein. Das ist ein bisschen so, als wenn Sie in einem Vektorraum ein paar Vektoren zusammenwerfen und dann erwarten, dass das ein Teilraum ist. Aber das klappt halt nicht. Sie müssen ja auch Linearkombinationen und sowas da drin haben. Und wenn da welche fehlen, dann ist diese Teilmenge kein Teilraum. So etwas Ähnliches haben wir jetzt hier auf Gruppenebene gesehen. Und die Analogie zur linearen Algebra und zu Vektorräumen deutet auch eine mögliche Lösung für das Problem an. Denn was machen Sie in einem Vektorraum, wenn ich Ihnen so eine Menge von Vektoren hinwerfe und erwarte, dass das ein Teilraum ist und dann sagen Sie, nee, 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 das ist kein Teilraum. Da kann ich Sachen basteln, die da nicht drin liegen in dieser Menge. Wie würden Sie dieses Problem lösen? Ich will gerne einen Teilraum haben und die Menge, mit der ich angefangen habe, soll da bitte drin liegen. Wie würden Sie dieses Problem für mich lösen? Ja.
Ich hätte die Menge erweitert.
Genau, und wie? Wie kann man das systematisch machen? Da gibt es ein Wort. Sie haben eine Idee, worauf ich hinaus will?
Ja.
Ah.
Ja, fortsetzen.
Fast. Das wäre für eine Abbildung. Bei der Idee ist so ähnlich, ja? Auch wieder fast. Die Menge, die ich gerne drin haben würde, kann ich als erzeugendes System betrachten. Aber ganz ist es noch nicht. Worauf will ich hinaus? Ja.
Ich würde eine Abbildung bilden, indem ich.
Genau, das Wort haben wir in meiner Linienalgebra nicht verwendet, aber das Wort kann man verwenden. Die lineare Hülle oder die Teilraumhülle oder den Aufspann sagen auch manche Leute.
Ja.
Ich habe Erzeugnis gesagt. Ich nehme die Menge, ich will das Erzeugnis, das ist auf jeden Fall ein Teilraum, denn das ist ja genau die Menge aller Linearkombinationen, das haben wir uns überlegt. Genau, das heißt, alles zusammen war irgendwie die richtige Idee, die ganzen richtigen Wörter waren dabei. Und das kann ich in Gruppe auch machen. Ich kann Teilmengen, die leider noch keine Untergruppe sind, ein bisschen vergrößern, indem ich auch das Erzeugnis bilde, aber wir müssen uns noch überlegen, wie man das einer Gruppe sinnvoll macht. Da sind wir noch nicht. Dafür nähern wir uns jetzt der Frage, wie man denn sehen kann, dass das Produkt von zwei Untergruppen eine Untergruppe ist. Oder in anderen Worten, was ist eigentlich in dem Beispiel gerade schiefgelaufen? Naja, und was da schiefgelaufen ist, das ist, dass es bei der Verknüpfung auf die Reihenfolge ankommt, und dass das eine Element, was wir da gebraucht hätten, in der Menge liegt, die man kriegt, wenn man die beiden Untergruppen vertauscht und dann das Produkt bildet. Und wir sehen jetzt, dass genau das der Punkt ist. Wir kriegen eine Untergruppe in so einem Fall genau dann, wenn das Produkt, was rauskommt bei diesen beiden Untergruppen, das gleiche ist, egal in welcher Reihenfolge ich die Untergruppen multipliziere. Und jetzt bin ich gespannt, ob Sie mir sagen können, was das größte Missverständnis ist, was hier passiert, wenn man das liest, bevor wir den Beweis machen. Da steht eine Aussage und es gibt ein Missverständnis, das fast immer passiert, wenn Leute das zum ersten Mal sehen. Und ich bin gespannt, ob Sie eine Idee haben, was dieses Missverständnis ist. Überlegen Sie das einen Moment, während ich die Tafel wische. Na? Okay, sie hat sich am längsten gemeldet, ja.
Ich würde sagen, das ist intuitiv, dass man annehmen würde, dass die Untergruppen arisch sind.
Das könnte ein Missverständnis sein, ja? Genau, es gibt noch ein anderes. Ja?
Irgendwie steht halt nicht genau dann, wenn, also, das ist irgendwie so aufgezogen.
So, ist genau aufgezogen?
Dann ist AB irgendwie eine Gruppe, wenn.
Ja.
Was anderes ist, das ist irgendwie anders formuliert als.
Oh ja, das liegt daran, dass ich es nicht so schön fand, den Satz mit dem Zeichen A mal B zu beginnen. Okay. Das bedeutet dasselbe. Wenn ich geschrieben hätte, A mal B ist eine Untergruppe, genau dann, wenn, ja. Es gibt noch ein Missverständnis. Aber vielleicht kommt jemand drauf. Wir beweisen erstmal und dann schauen wir da nochmal hin. Wie Sie gerade schon gesagt haben, in den Hinweis müssen wir jetzt eine Richtung machen. Das ist mit einer Wenn-Aussage. Und ich möchte die Idee fortsetzen, die wir hier gerade schon in dem einen Beweisansatz gesehen haben, nämlich dass man auch einfach mal drei Teile multiplizieren kann. Und das dann gleich möchte wir ja die sonst auch. Na?
Ich hätte noch eine Idee, was
ja.
Dass man davon ausgeht, wenn wenn Menge AB gleich BA, dass dann dass man dann eine Untergruppe beim Produkt rauskriegt. Wenn man vergisst, dass AB Untergruppen sein müssen von B.
Ah, das stimmt. Das ist ein weiteres sehr, sehr gutes, sehr wahrscheinliches Missverständnis, dass man die Voraussetzung Untergruppe überliest und denkt, das geht auch einfach nur für Mengen. Ja, das war immer noch nicht das, was ich dachte. Aber das zeigt ja einfach nur, dass bei Ihnen andere Missverständnisse wahrscheinlicher sind. Und vielleicht würden Sie diesen Fehler, an den ich denke, niemals machen. Umso besser. Wo sind wir denn? Wir sind bei 2,2. Wir haben zwei Richtungen und ich möchte zur Abkürzung eine Notation einführen. Hier haben wir ja so verknüpft mit dem Inversen von einem Element. Ich möchte das auch machen können, dass ich von allen Elementen in der Untergruppe gleichzeitig die Inversen bilde und möchte dafür Notation haben. Das führe ich jetzt einmal kurz ein. Das heißt, ich nehme eine Schreibweise für alle Untergruppen von G sei das so definiert, wenn ich da, na oder für Teilmengen, ich mache es allgemein, ich mache es für Teilmengen. Also mache ich das Zeichen jetzt so, dass man sieht hoffentlich. Ich hoffe, Sie können erkennen, dass es das Teilmengenzeichen ist und nicht das Untergruppenzeichen. Also für alle Teilmengen U von G möchte ich gerne definieren, dass ich die Elemente hernehmen und einzeln invertieren kann. Und für die Menge dieser ganzen Inversen möchte ich dann ein Inversezeichen oben an die Teilmengen dran schreiben. Das ist nur eine Abkürzung. Für jetzt als Praktisches. Wenn U eine Untergruppe ist, dann sind diese beiden Mengen gleich. Denn in Untergruppen liegen ja die Inversen zu allem, was da so rumliegt, drin. Und jedes Element ist auch eine Inverse zu irgendwas, und zwar zu sich selber. Das heißt, bei einer Untergruppe ist diese Menge U minus 1 immer dasselbe wie die Untergruppe U. Können wir mal als Bemerkung dazu schreiben. U eine Untergruppe ist, dann gilt der U minus 1. Das kann man dann auch direkt nutzen. Oh, da steht, ja, ich fange mal sozusagen bei der linken Seite der Aussage an. Also bei A mal B ist eine Untergruppe und ich möchte gerne zeigen, A mal B ist das gleiche wie B mal A als Menge. Okay? Die Richtung machen wir zuerst. Gut. Wenn A mal B eine Untergruppe ist, dann gilt, dass wenn ich die ganzen Leute aus A mal B hernehme und einzeln invertiere, dass dann die Menge, die rauskommt, wieder die Menge A mal B selber ist. Das schreibe ich jetzt mal so. Wenn ich diese Untergruppe weiter so als Produkt hinschreibe, hier, und jetzt von allen Leuten einzeln die Inversen bilde, dann kommt wieder dieselbe Menge raus. Da habe ich einfach nur das hingeschrieben, was in der Bemerkung steht für die Untergruppe A mal B. Aber wie bilde ich denn normalerweise das Inverse von Produkten? Na? Oh, heute habe ich sogar was dabei. Genau, Hemdjacke.
Oder T-Shirt-Hemd, wieder auch. Mit der Hemdjacke, ne? Lemma 1.1 Teil irgendwas, D schätze ich, C oder E. Kann ich das hier schreiben als Menge aller, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das funktioniert. Die Leute haben die Form kleines a mal kleines b. Jetzt invertiere ich, mit der Hemdjacke-Regel ist es dann also kleines b hoch minus 1 mal kleines a. Dann schreibe ich das hin. Menge aller b minus 1 mal a minus 1 mit der Eigenschaft b aus b. Das a ist eher eine Frage.
Wie heißt die Form?
Hemdjacke-Regel. Wissen Sie, wo der Name kommt?
Nee.
Oh, okay. Wenn ich mich anziehe, ich nehme jetzt ein kurzes T-Shirt an. Wenn ich mich anziehe, ziehe ich erst das T-Shirt an, dann das Hemd drüber. Aber wenn ich das dann ausziehen will, dann erst das Hemd, dann das T-Shirt an. Das heißt, wenn ich invertiere in einem Produkt, dann muss ich die Reihenfolge meines Produkts ändern, wenn ich die einzelnen Inversen beschreibe. So, das ist so ein Jesus-Problem.
Ich glaube, ich habe vergessen, auf die Tafel umzuschalten. Wie immer.
So. Wenn ich durch diese ganzen Möglichkeiten für b hoch minus 1 durchlaufe, laufe ich doch in Wirklichkeit durch diese Menge. Und wenn ich durch die kleinen a hoch minus 1 laufe, durch alle Möglichkeiten, laufe ich durch diese Menge. Aber a und b sind Untergruppen, also ist das b mal a, also nicht fertig. Das war die eine Richtung.
Und jetzt konnte ich Sie hoffentlich überzeugen, dass diese Schreibweise praktisch ist. Und natürlich wie immer, dass die Hemdjacke-Regel ganz toll ist. Und jetzt andersrum. Diesmal gehen wir davon aus, dass diese beiden Mengen a mal b und b mal a gleich sind, egal in welcher Reihenfolge ich die ganzen Produkte hinschreibe. Umgekehrt. Jetzt muss ich irgendwie raustüfteln, dass dann a mal b eine Untergruppe ist. Wie wäre es mit dem Untergruppenkriterium? Eins liegt ja offensichtlich drin, da müssen wir noch diesen anderen Kram machen, das ist ja hoffentlich nicht so schwierig.
Teil E von Lemma 1 eigentlich, deswegen bin ich mir sicher, dass die Hemdjacke-Regel Teil D ist. Nee, ich habe es genau falsch gesagt. Das Untergruppenkriterium ist F und die Hemdjacke-Regel ist E. So war es. Eins liegt offensichtlich da drin, die einzelne Gruppe, weil die ja in beiden Untergruppen liegt und das Produkt ist einfach wieder das einzelne Element selber. Das heißt, da ist die Hemdjacke-Regel E. Und die zweite Eigenschaft beim Untergruppenkriterium war noch, dass wenn man sich zwei Elemente hernimmt und dann das eine mit den Inversen vom anderen verknüpft, dass dann was rauskommt, was wieder eine Teilmenge gibt. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Leute aus diesem Produkt, a mal b. Okay, dann nehmen wir das mal her und schreiben das hin. Die Leute, ich mache mal Schnitzer, damit Sie sehen, warum ich die Notation jetzt so wähle. Das eine Element soll a mal b heißen, und das andere soll x mal y heißen. Und dann rechne ich a mal b mal x mal y minus 1. So, das eine Element mal das Inverse vom anderen, das ist jetzt der Plan. Deswegen nehme ich mir jetzt a und x aus a her und b und y aus b. Ergibt es Sinn? A und x aus a. Schon hingeschmiert hat. A mal b in Klammern mal, nee, doch, mal x mal y in Klammern hoch minus 1. Also das eine Element aus dem Produkt mal das zweite hoch minus 1. Und das riecht ja schon wieder nach der Hemdjacke-Regel. Oder? Und Klammern lasse ich weg, weil Klammern, weil geht sein. Also habe ich da stehen a mal b mal. Hemdjacke-Regel hier, was muss ich tun? Wie sieht das aus, wenn ich das da hinschreibe? Wer möchte noch die Hemdjacke-Regel mit mir anwenden? Ja?
Y minus 1, x hoch minus 1.
Richtig, y minus 1. Dann gucken wir mal, was das ganze Zeug landet. wo landet das? Also das kleine a ist immer noch ein a. X kommt aus a, x hoch minus 1 kommt dann auch aus a, weil a eine Untergruppe ist. Also habe ich hier außen was aus a. Und in der Mitte, sieht jemand, wer das Element in der Mitte kommt? Haha. Woher kommt das Element in der Mitte? Ja.
Aus b.
Aus b. Denn
b und y minus 1 sind aus b.
Und b ist eine Untergruppe. Wir müssen immer wieder feiern, dass Untergruppen toll sind und dass sie unter allen möglichen abgeschlossen sind. Und wenn sie es nur für mich machen, weil ich bin voll. Das hier in der Mitte ist ein b. Die beiden äußeren Leute sind ein a, also b zusammen in der Menge. Ich weiß, wer alles haben wir weg. a mal b mal a. Passt fertig, oder? Wir wollen ja ein a mal b. Machen Sie mal, was passiert? Wenn wir das da einsetzen? Ja?
Wir bekommen jeweils A, A, B raus. Wir setzen die A durch A, B. Und dann kann man einfach mal behaupten, dass A, A, A ist.
Und behaupten wir. Was denken wir über diese Behauptung? Stimmt das? Ja, erstmal gucken, ob die anderen glauben, dass es stimmt. Behaupten können wir ja viel, wenn der Tag lang ist. Wer glaubt, dass es stimmt? A mal A ist A. Ich glaube es auch. Wer glaubt es nicht? Okay, das war doof, ne? Weil ich jetzt schon gesagt habe, dass ich das glaube. Okay. Es stimmt tatsächlich. Bei der Untergruppe kommt, wenn man die Elemente dieser Untergruppe alle nochmal mit den Elementen der Untergruppe verknüpft, wieder die Untergruppe raus. Und zwar deshalb, weil jetzt ein Element herumläuft. Und größer können wir nicht werden, weil es eine Untergruppe ist. Und deswegen ist die abgeschlossen unter der Verknüpfung der Gruppe. Das heißt, A mal A ist gleich wie R. Ja.
Kann man das denn mit der ersten Eigenschaft von Gruppen begründen, dass das so ist?
Nein. Also man kann damit begründen, dass A mal A enthalten ist in A, aber dass die wirklich gleich sind, würde ich sagen, braucht auch noch, dass man wirklich jedes Element wieder bekommt. Und dafür braucht man das Einzelne, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist ein zweiter Bestandteil. Ergibt es Sinn? Und dann sind wir fertig mit dem Unterbruchbeteiligung und den beiden Sachen, die wir jetzt gezeigt haben, ist auch mal den Unterbruch. Ja, wunderbar. Das war der Matzer 2 und das spielt eine Rolle in der nächsten Übungsserie. Genau wie Lemma 2, 3. Denn warum sollten wir jetzt aufhören? Jetzt wissen wir, wie wir Untergruppen kriegen. Als nächstes wollen wir wissen, wie groß die sind. Wenn ich zwei Untergruppen habe und deren Ordnung kenne, also sagen wir, ich bin wieder in irgendeiner riesigen symmetrischen Gruppe, sodass es alles da reinpasst, und dann habe ich da eine Untergruppe mit 100 Elementen und eine mit 80 Elementen. Und ich wüsste gern, wie groß, also, und ich weiß, dass das Produkt eine Untergruppe ist, zum Beispiel mit diesen Kriterien, dann würde ich gerne irgendwie herausfinden können, wie groß die Untergruppe ist, die da rauskommt. Und jetzt kann man sich überlegen, was eine obere Schranke ist, indem man sich überlegt, wie viele Elemente man da jetzt so als Produkt kombinieren kann. Und warum ist das nur eine obere Schranke? Warum können wir nicht einfach die Ordnung der beiden Untergruppen multiplizieren und dann kriegen wir die Ordnung der Produktgruppe raus? Was sollte da schon schief gehen? Und wenn das 180 zu groß ist, dann können wir auch was Nichtiges nehmen. 10 und 4, das heißt, ich habe insgesamt 40 Kombinationen, die ich in der vorgegebenen Reihenfolge Elemente verknüpfen kann. 10 Leute vorne mit jeweils 4 Möglichkeiten hinten, macht 40 Elemente. Dann könnte man ja denken, okay, dann kommen halt 40 neue Gruppenelemente raus und meine Gruppe hat 40 Elemente. Kann man das schief gehen? Ideen?
In dem Beispiel haben wir direkt gerade schon gesehen, indem wir einfach A mal A betrachtet haben, was ja einfach wieder A rauskommt. Das heißt, wenn wir die.
Nee, A mal A sind einfach nicht A. Für ein kleines Element. Für die ganze Gruppe schon.
Also für, gut, ja, meine ich jetzt.
Ja. Aber ich meinte jetzt ja nicht, dass ich eine Gruppe mit. Ach so. Ah, Sie meinten, wenn ich eine Untergruppe, wenn ich das Extrembeispiel nehme, dass ich nicht zwei verschiedene Untergruppen habe, sondern zwei gleiche. Jetzt verstehe ich den Gedanken. Okay. Dann erkläre ich Ihnen das nochmal so, dass Sie vielleicht alle verstehen. Ich habe Moment auch. Also eine Untergruppe. Und wenn es jetzt stimmen würde, dass man für das Produkt einer Untergruppe mit einer anderen, falls eine Gruppe rauskommt, zum Ausrechnen der Ordnung nur multiplizieren muss, dann würde es ja auch stimmen, wenn man zweimal die gleiche Untergruppe nimmt. Und dann hätte man aber als Gruppenordnung die Gruppenordnung von der Gruppe, mit der man angefangen hat, zum Quadrat. Aber andererseits haben wir gesehen, dass wenn man diese Gruppe nimmt und das alle möglichen Produkte bildet, dass wieder die Untergruppe selber rauskommt. Das heißt, dann hat man viel zu viele Elemente gezählt. Und warum hat man viel zu viele Elemente gezählt? Ja, weil man sehr viele Elemente mehrfach gezählt hat. Wenn nicht, das, dieses Extrembeispiel ist vielleicht gar nicht schlecht, um zu verdeutlichen, wo es schief geht. Wenn ich hier jetzt ein kleines A rausnehme und mit sich selbst verknüpfe, dann kann ich ja jetzt nicht mehr unterscheiden, ob das von da kam und das von da oder andersrum. Es kommt dasselbe Element raus, also zähle ich das auf jeden Fall doppelt. Aber auch bei allen anderen Kombinationen kann ich ja das immer einmal so und einmal so bekommen und zähle also alles mehrfach. Und so kommt es zustande, dass wenn wir einfach nur multiplizieren, wir häufig, nicht immer, aber häufig, zu viele Elemente bekommen. Und deswegen brauchen wir so eine Art Korrekturterm. Und Lemma 2.3 sagt uns, wie das geht. Und das Ganze funktioniert so auch nur für endliche Gruppen, auch wenn die Argumente sich teilweise verallgemeinern lassen, aber wir machen ja alles für endliche Gruppen, damit ich mich gar nicht erst mit irgendwelchen abzählbar oder nicht abzählbaren Kram oder so umschlagen muss. Der Korrekturterm ist die Ordnung des Durchschnitts. Und das ergibt auch Sinn mit dem Argument, das wir gerade gesehen haben, denn die Elemente im Durchschnitt sind ja genau die, mit denen das dann passiert, dass wenn man Elemente als Produkt schreibt, man so mehrere Möglichkeiten hat und die dann mehrfach zählt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie einen Beweis hinkriegen, das ordentlich aufzuschreiben, wie diese Zählerei der Elemente funktioniert. Und dann haben wir eine wunderschöne Formel. Aber ist es erstmal intuitiv einleuchtend, diese Formel, dass das so funktioniert? Dass man so korrigieren kann, wenn man Leute zu oft zählt? Irgendwie ein bisschen mehr. Gut. Alle heißen so wie vorher. A und B sind endliche Untergruppen. Falls. Na, tatsächlich steht da noch nicht mal, dass wir voraussetzen, dass das Produkt überhaupt eine Untergruppe ist. Wir zählen nur die Elemente in der Menge A mal B. Das heißt, es ist sogar noch ein Tick stärker, das Lemma, als das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja gerade gesagt, wenn wir eine Untergruppe bekommen, dann können wir die Ordnung bestimmen, aber tatsächlich können wir noch ein bisschen allgemeiner die Mächtigkeit der Menge bestimmen, die daraus kommt, wenn wir alle Produkte bilden. Und insbesondere kriegen wir eine Formel für die Untergruppe, falls es eine ist. Wir werden gleich sehen, dass man da tatsächlich weniger Informationen braucht, als man erstmal denkt. Okay, A und B sind die Untergruppen. Wenn ich jetzt die Mächtigkeit der Menge A mal B und erstmal in dieser Reihenfolge, weil das hier jetzt gerade noch wichtig ist, ausrechnen möchte, dann muss ich die Ordnung von A nehmen mal Ordnung von B geteilt durch die Ordnung des Durchschnitts. Und da steht nochmal, was mit der Notation gemeint ist, mit den senkrechten Strichen. Die Anzahl der Elemente in der Menge B mal A ist dieselbe wie die in A mal B. Das heißt, selbst dann, wenn diese Mengen nicht übereinstimmen, selbst dann, wenn das Produkt keine Untergruppe ist, stimmt diese Formel immer noch und die Reihenfolge ist egal. Denn es sind dann zwar vielleicht verschiedene Mengen, aber die Anzahl der Elemente ist dieselbe. Das heißt, die Formel ist auf jeden Fall anwendbar. Und jetzt gucken wir, wie sie funktioniert. Haben Sie noch eine Frage vorher? Okay. Dann beweisen wir jetzt Lemma 2.3 und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen clever zählen. Und zwar möchte ich anfangen zu zählen auf dem kartesischen Produkt A Kreuz B. Ich möchte also alle Pärchen angucken, wo das erste Leutchen aus A kommt und das zweite Leutchen aus B. Also zur Erinnerung, A Kreuz B, das kartesische Produkt der Mengen A und B ist definiert als Menge aller Tugeln, wobei A aus A kommt und B aus B. was die Anzahl der Elemente daran ist. Denn für den ersten Eintrag für den Tupel habe ich so viele Möglichkeiten, die A Elemente hat, also Ordnung von A Stück. Und für den zweiten Eintrag habe ich so viele Möglichkeiten, die B Elemente hat, also Ordnung von B Stück. Und dann ist die Anzahl der Möglichkeiten insgesamt das Produkt. Im Allgemeinen gibt es aber keine Entsprechung zwischen diesen Tupeln und den Gruppenelementen, denn wie wir gesehen haben, können verschiedene Tupel zum gleichen Gruppenelement führen. Ja, indem ich halt zwar unterschiedliche Elemente miteinander verknüpfe, aber beim Produkt zufällig das gleiche rauskomme. Kann ja sein. Jetzt definiere ich also eine Relation, der gebe ich so ein Wellenzeichen, so ein Tilde-Zeichen. Auf der Menge A plus B. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Naja, diese Relation fängt an, was ich gerade gesagt habe. Zwei Tupel sollen in Relation stehen, genau dann, wenn das Produkt der Tupeleinträge das gleiche Gruppenelement ergibt. Wenn das Produkt auf der linken Seite das gleiche ist wie das Produkt auf der rechten Seite. So. Das heißt, diese Relation gibt uns die Möglichkeit, irgendwie diesen Fehler in den Griff zu kriegen, den wir machen können. Beziehungsweise einzuschätzen, wie oft es passiert, dass das gleiche Element erwischt wird von verschiedenen. Ich behaupte, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Und das würde es ein bisschen mündlich machen. Wir starren mal kurz drauf. Jedes Tupel ist in Relation zu sich selber, weil dann ja einfach das gleiche Produkt auf beiden Seiten steht. Symmetrie ist auch. Ja, Symmetrie ist auch klar, weil ich einfach beim Gleichheitszeichen nicht die beiden Seiten vertausche. Das Gleichheitszeichen ist symmetrisch. Und bei der Transitivität habe ich dann einfach noch ein drittes Tupel, aber ich habe ja zwei Gleichheiten und Gleichsein ist transitiv. Das heißt, da kommt irgendwann die Relation raus. Das ist okay. Dann legen wir hier eine Äquivalenzrelation auf der Menge A plus B. Na, und wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann haben wir Äquivalenzklassen. Und dann kann man damit irgendwie argumentieren. Und es wird noch besser. Das heißt, es ist so ein kleines Produkt, was zu einem Tupel A mal B gehört. Und alles, was in der Klasse von diesem Tupel liegt, gibt das gleiche Produkt. Also kann ich das als Repräsentant dieser Klasse auffassen. Beziehungsweise kann das Tupel als Repräsentant der Klasse auffassen. Zu jedem Element hier, zu jedem Produkt, gehört also eine Klasse. Und umgekehrt, wenn ich mit einer Äquivalenzklasse anfange, dann ist der Tilde genauso definiert, dass da immer das selbe Produkt rauskommt, also entspricht dem genau ein Element in der Menge A mal B. So haben wir da jetzt eine Entsprechung. Jetzt muss ich mir noch irgendwie rauskriegen, wie groß diese Klasse sein. Das mache ich mit einer Abschätzung. Das fehlt. Also die Anzahl ist das eine, jetzt brauchen wir noch die Größe. Es fehlt die Größe oder Mächtigkeit der Klassen. So, der möchte ich mich jetzt nähern und
Vielleicht ahnen Sie es schon, ich möchte gerne zeigen, dass diese Klassen alle die gleiche Größe haben, nämlich die Größe A geschnitten B. Da möchte ich drauf hinaus. Also Mächtigkeit von A geschnitten B. Und das machen wir in zwei Stufen. Wir zeigen, dass das die richtige Mächtigkeit ist, indem wir eine Abschätzung nach oben und nach unten machen. Wir zeigen einmal, es sind höchstens so viele Elemente und dann es sind mindestens so viele. Ich beginne mit höchstens. Und dazu nehme ich mir jetzt Leute her und mache einfach ein Argument. Ich nenne hier einfach mal A1 und B1. Ich möchte einfach nur ein Tupel hernehmen und jetzt möchte ich einschätzen, wie viele Elemente höchstens zu diesem Tupel äquivalent sind bezüglich unserer Äquivalenzrelation Till. Ich mache mal ein paar dazu. Wir zählen, wie viele Elemente aus dem kartesischen Produkt höchstens zu dem Tupel A1, B1 in Relation stehen. Das ist das, was ich jetzt in dem nächsten kleinen Argument machen möchte. Nur damit wir den Überblick nicht verlieren. Naja, was braucht es denn, um in der gleichen Klasse zu liegen? Ich nehme mal den Tupel her. Und jetzt möchte ich gerne sagen, wann genau das in Relation zu dem ersten steht. Na, ich glaube auch, das Tupel steht in Relation zu dem Tupel mit den ersten beiden Leuten, A1 und B1. Wenn gilt, naja, nach Definition, dass die Produkte, die ich da bilden kann, gleich sind. Das ist die Definition. Aber ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter umformen. Ich mache zwei Umformungen auf einmal. Erste Umformung. Von links möchte ich mit dem inversen Fall A1 verknüpfen. Das heißt, das kommt dann hier rüber und dann steht hier nur noch das B1. Und dann möchte ich noch von rechts mit dem inversen Fall B verknüpfen. Oder in anderen Worten, ich möchte, dass alle A's auf einer Seite stehen und dass alle B's auf einer Seite stehen. Ich schreibe es hin und dann gucken wir mal, ob der Rechner nachvollziehbar ist. Also einmal von links, einmal von rechts mit dem inversen. Dann habe ich A1 und A1 mal A gleich B1 mal wir sind in der Gruppe, hey, wir können das alles machen. Super. Und jetzt feiere ich direkt weiter. Auf der linken Seite steht ein Element aus A. Das war der Witz. Alle A's auf einer Seite. Auf der rechten Seite steht ein Element von B. Das war der Witz. Alle B's auf einer Seite. Das heißt, wenn die gleich sind, dann müssen die gleichzeitig in A und B liegen. Das heißt, das Produkt liegt im Schnitt. Das ist mit einem genau dann. Denn jetzt muss ich es richtig abschreiben. A1 minus 1 mal A in A geschnitten B. Ja, wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt also sowas zu basteln? So viele Möglichkeiten, wie ich da Elemente habe. Für jedes solche Element habe ich, wenn ich einmal starte, genau eine Möglichkeit, mit passenden Ds diese Gleichung zu erfüllen und dementsprechend hier so Tupel zu finden, dass diese Relation hilft. Das ist also höchstens. Oh, falls ich zu klein schreibe oder nicht deutlich genug, dann hinten bitte beschweren. Da der Raum nicht so groß ist, schreibe ich ein bisschen kleiner als früher in dem Riesenhörsaal. Andere Abschätzung. Jetzt möchte ich das mindestens machen. Mindestens. Da schnappe ich mir jetzt einfach was aus dem Durchschnitt und bastel los. Weil ein X aus dem Durchschnitt von A und B, dann bastel bastel ich jetzt los. Ich habe immer noch A1 und B1 von oben, die möchte ich einfach weiter benutzen. Und ich behaupte, dass wenn ich die jetzt geschickt mit X oder sowas ähnlichem verknüpfe, dass ich dann aus diesem Tupel ein neues Tupel basteln kann, was dazu in Relation steht. Das heißt, dass ich also mindestens so viele solche Freunde in der Äquivalenzklasse basteln kann, wie ich Elemente hier in den Durchschnitt habe. Dass sie paarweise verschieden werden, liegt an den Kürzungsregeln in der Gruppe. Also schreibe ich dann hin. Ich behaupte, dass man das so machen kann. Das Tupel A1, E1 steht in Relation zum Tupel, so sich richtig basteln. A1 mal X, X hoch minus 1 mal B1. Behaupte ich. Da müssen wir jetzt ein paar Dinge klären. Erstens, wieso ist das ein sinnvolles Tupel? Naja, X kommt aus A, deswegen liegt dieses erste Ding in A und deswegen ist es ein erlaubter Tupeleintrag hier vorne. X kommt aber auch aus B, das Inverse also auch, als ein Untergrund ist. Also kommt das aus B, also ist das ein erlaubter Tupeleintrag, recht? Also kommt es aus der richtigen Menge. Und warum steht die Relation? Naja, wenn man hier rechts multipliziert, kürzen sich ja X und sein Kumpel weg. Und deswegen kommt wirklich das gleiche Produkt raus. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal mache mit einem anderen Element aus dem Schnitt, dann kann nicht dasselbe Tupel herauskommen wie in der Kürzungsregel in der Gruppe. Mit der Kürzungsregel. Das war ja mal 1,1, diesmal wirklich Teil D. Mit der Kürzungsregel. Also, mindestens Mächtigkeit von A geschnitten B, paarweise verschiedene, oh, das ist auch eine Abkürzung, die mit auf die Liste muss. Paarweise verschiedene Elemente in der Äquivalenzklasse von A1, B1. Da habe ich A1, B1 sogar schon mitgezählt. Denn wenn ich hier das 1-Element nehme, dann kriege ich einfach der genau das gleiche Element, was ich vorher schon hatte. Das heißt, das ist wirklich ein Zählen, was in beide Richtungen funktioniert. Mindestens höchstens, also ist die Klasse genauso groß. Interessant finde ich hier, das ist ja nicht immer so, dass alle Äquivalenzklassen gleich groß sind. Das ist nicht immer so, aber das ist hier nebenbei so rausgekommen, einfach weil wir jetzt mit irgendwelchen Elementen aus den Untergruppen angefangen haben. Und jetzt puzzeln wir das mal zusammen. Wir haben unsere große Menge, mit der wir angefangen haben, A kreuz B mit unserer Relation. Und haben dann gesagt, die Anzahl der Klassen ist die Anzahl der Elemente, die wir suchen. Mächtigkeit der Menge A mal B. Wir kommen darauf, indem wir die Anzahl der Elemente in der Gesamtmenge teilen durch die Größe der Klassen. Jedenfalls, wenn die alle gleich groß sind. Das haben wir jetzt in dem Fall gezeigt. Und dementsprechend kommt jetzt für diese Mächtigkeit genau das raus, was wir gesagt haben, Anzahl der Elemente in A kurz B geteilt durch die Größe der Klassen, also durch die Mächtigkeit von A geschnitten. Das ergibt die Wahrheit. Ich mag diesen Beweis total gerne, weil wir mit einem kartesischen Produkt und einer Äquivalenzrelation arbeiten, weil wir irgendwelche schönen Zählargumente machen und dann auch zugleich die ganze Zeit so Gruppeneigenschaften da reinstecken. Ein bisschen Zeit. Wir können also mal luschern, was als nächstes kommt, aber vorher möchte ich fragen, ob Sie denn wissen wollen, was in der Vergangenheit immer der Standardfehler bei dem anderen Lehrer war, oder ob wir einfach warten wollen, ob jemand den Fehler macht, und dann freuen wir uns, weil alle Fehler aufgetreten sind, die wir uns ausgedacht haben. Interessante Reaktion ist komplett gegensätzlich. Ja.
Könnte es vielleicht sein, dass man das verwechselt mit alle Untergruppen von Untergruppen sind selbst wieder eine Untergruppe?
Das habe ich akustisch nicht verstanden.
Alle Vereinigungen von Untergruppen sind sind selbst wieder
Motor. Oh, das ist ein beliebter Fehler, der an einer anderen Stelle passiert. Ja, aber auch ein total beliebter Fehler. Stimmt, wir können das Spiel spielen. Was sind alles so Fehler, die passieren können, wenn man anfängt, Gruppentheorie zu machen? Da haben wir viel Spaß, können wir in der Fragestunde fortsetzen. Der Fehler, den ich hier meinte, bei Lehmann 2.2 ist tatsächlich ein anderer und vielleicht spricht es auch einfach total für Sie und wir aufmerksam sind, dass Ihnen das nicht einfällt. Da steht ja eine Gleichheit von Mengen. Das heißt, wenn ich alle kleinen Produkte klein a mal klein b bilde, kommt als Menge dasselbe raus, als wenn ich alle Produkte klein b mal klein a bilde. Da könnte man auf die Idee kommen, dass diese kleinen Produkte immer schon gleich sind. Dass man da also immer die Reihenfolge vertauschen kann. Und Sie schütteln jetzt alle schon, Sie kommen so, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist gut. Also wenn Sie jetzt bei der Nummer denken, das wäre mir nicht eingefallen, dann heißt das, dass Ihre Intuition schon ziemlich gut geschärft ist oder dass ich Ihnen einfach oft genug 20 Mal gesagt habe, es kommt bei Gruppen eine Verknüpfung auf den Reihenfolger. Hervorragend, danke schön. Das beruhigt mich sehr, dass Sie diesen Fehler wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Schön. Dann können wir jetzt über Lemma 2.4 sprechen. In Lemma 2.4 geht es um die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe. Wir wollen ja gerne verstehen, in welchem Verhältnis Rechts- und Linksnebenklassen zueinander stehen, wenn man die für die gleiche Untergruppe betrachtet. Und wir nähern uns dem, indem wir zeigen, und ich sage Ihnen gleich ein Beispiel, bei dem das bestimmt sofort intuitiv für Sie ist, warum es stimmt, indem wir zeigen, dass wenn man mit einer Untergruppe anfängt und sich dann die ganzen Rechtsnebenklassen anschaut, dass dann die Vereinigung davon einfach die Gruppe wird, mit der wir angefangen haben. Und das ist eine disjunkte Vereinigung, insbesondere kann man das benutzen, um die Elemente der Gruppe zu zählen. Das wird dann später noch wichtig. Denn ich kann ja dann die Elemente der Gruppe abzählen, indem ich diese Nebenklassen durchgehe und da jeweils zähle. Oder in anderen Worten, ich habe so eine Aufteilung der Gruppe, so eine Zerlegung, ein Teilen. Und ein Beispiel, das hoffentlich einleuchtend ist, ist eins, mit dem wir auch manchmal gerechnet haben, um nochmal uns an Fachgruppen zu erinnern und sowas alles. Wenn Sie sich die Gruppe Z mit Plus nehmen und die Untergruppe 5 mal Z, Menge aller Ganzzahligen Primzahlen von 5, das ist nur Untergruppe mit Plus. Wenn wir uns jetzt da vorstellen, wie diese Nebenklassen aussehen, dann kriegen wir einfach alle Mengen von Zahlen schön sortiert, je nachdem, welche restlichen Teilen durch 5 lassen. Einverstanden? Hier sind also dann meine ganzen Leute, die durch 5 teilbar sind, ohne Rest. Rest 1, Rest 2, Rest 3, Rest 4 und Rest 5 ist wieder da vorne drin bei. Okay. Und so wie ich hier jetzt gerade rumgelaufen bin, sehen Sie schon, ich habe quasi alle ganzen Zahlen einsortiert in 5 Schubladen. Und die Aufkleber auf den Schubladen sind der Rest, der beim Teilen durch 5 gelassen wird. An diesem sehr anschaulichen Beispiel kann man also sehen, wie man mit Hilfe von solchen, in dem Fall Restklassen, bei Rest beim Teilen durch irgendwas, so eine Gruppe aufteilen kann und das ist dann wohl sortiert. Jedes Element der Gruppe findet sich in genau einer Schublade und auch wirklich nur in einer. Jedenfalls, wenn nichts schiefgegangen ist. Und Lemma 2.4 sagt, das ist allgemein. Dabei zeigen wir auch noch sowas wie, dass alle Nebenklassen gleichmächtig sind. Das stimmt alles sehr allgemein, nicht nur für endliche Gruppen. Und dann kann man das alles auch noch für Linksnebenklassen machen und so. Das ist das, was im nächsten Lemma passiert. Da der Beweis kurz ist, machen wir den jetzt einfach noch. Ich denke die ganze Zeit, wir sind schon fertig, aber nö, wir haben noch Zeit. Da zählen wir im Prinzip auch wieder nur und sortieren so ein bisschen, so ähnlich wie ich das gerade gemacht habe mit den ganzen Zahlen. Aber ich mache alles nur für Rechtsnebenklassen, denn man kann genau die gleichen Argumente dann übertragen für Linksnebenklassen und dann kriegt man das gleiche Bild. So, sind wir auf der Tafel? Ja, wir sind auf der Tafel. Erstmal möchte ich zeigen, dass G überhaupt die Vereinigung von den ganzen Leuten ist und dann zeigen wir, dass das die disjunkte Vereinigung ist. Okay? Also fangen wir erstmal an mit der Eigenschaft. Ich mache mal so Punkte, damit man das unterscheiden kann. Erstmal zeige ich, G ist die Vereinigung aller Nebenklassen. Das ist meine erste Aussage. Naja, wenn hier ja alle Vertreter erlaubt, kann ich doch einfach das Einzelelement der Gruppe nehmen, das liegt in U. Das heißt, wenn ich das hier hinschreibe und dann mein Gruppenelement, das ich gerne haben möchte, dann liegt das so als Produkt geschrieben in dieser Rechtsnebenklasse, die von dem Element repräsentiert wird, also natürlich in der Vereinigung. Und das heißt, dass ich jedes Element aus G wirklich hier drin finde. Das G aus G. So ist G das gleiche wie 1 der Gruppe mal G und das liegt in U mal G, denn ich betrachte hier ja die Nebenklassen einer Untergruppe und da liegt das Einzelne drin. Also liegt das in dieser Vereinigung. Nächste Aussage, es ist die disjunkte Vereinigung. Also muss ich mir angucken, was passiert, wenn ich zwei verschiedene Rechtsnebenklassen angucke. Das ist die nächste Aussage. Also, da schreibe ich das mal so, wie falls U mal G nicht dasselbe ist wie U mal H, falls also G und H Gruppenelemente sind, die verschiedene Nebenklassen repräsentieren, dann behaupte ich hier, dass der Durchschnitt leer ist. Das heißt, dann habe ich hier oben wirklich eine disjunkte Vereinigung stehen. Das ist nur so ein bisschen so gedacht, damit Sie sehen, wo wir jeweils die verschiedenen Aussagen zeigen, die insgesamt dann in das Lämmer gefangen sind. Naja, Kontraposition. Wenn ich jetzt hier ein Element finde im Durchschnitt, behaupte ich, dass dann die Nebenklassen gleich sein müssen. So möchte ich das zeigen. Also schneide ich mir was aus dem Schnitt. Und das heißt, ja, wie möchte ich das nennen? Ich schreibe es mal direkt so, dass man sehen kann, dass es in diesem Durchschnitt ist. Also, sei der Durchschnitt nicht leer und sein, jetzt schnappe ich mir Leute, ein X aus U und ein Y aus U, sodass das Element, was ich dann da hinschreibe, im Durchschnitt ist. Sei also X, Y aus U. So, dass kann, als irgendwas aus U mal G, aber halt auch als irgendwas aus U mal H. Das habe ich hier gemacht. Irgendwas heißt X, das andere irgendwas heißt U. Und jetzt formen wir das ein bisschen um. Ich glaube, ich möchte von links mit Y noch minus 1 verknüpfen. Ich bin mir sicher, dass ich das möchte. Jetzt ist Y minus 1 mal X mal G das gleiche wie H. Das heißt, wenn ich jetzt U mal H beschreibe, dann ist es dasselbe, als wenn ich U mal das hinschreibe. Der Vertreter sieht einfach nur anders aus, aber es ist das gleiche Gruppenelement. So, jetzt müssen wir überlegen, wie war das nochmal? X und Y kamen aus U, das steht hier. Wenn ich innerhalb einer Untergruppe bin und da verknüpfe, fliege ich aus der Untergruppe nicht raus. Das heißt also, wenn ich alle Leute aus U nehme und mit Y noch minus 1 verknüpfe, Y noch minus 1 kommt aus U, dann lande ich wieder bei allen Elementen aus U. Die sehen nur anders aus. Genauso mit X. Das heißt, ich darf diese beiden Leute hier bei den Repräsentanten einfach weglassen und es kommt immer wieder raus. In anderen Worten, wenn zwei Nebenklassen sich nicht trivial schneiden, also wenn da was im Durchschnitt liegt, dann müssen die sofort gleich sein. In anderen Worten, G ist wirklich die disjunkte Verbindung der ganzen Nebenklassen. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, weil da nämlich noch was steht, da steht noch, alle Nebenklassen sind gleichmächtig. Oh, was war nochmal gleichmächtig? Was müssen wir jetzt zeigen? War nochmal gleichmächtig? Ja. Genau, das heißt, irgendwie müssen wir uns jetzt zwei Nebenklassen schnappen und eine Direktion basteln von der einen auf die andere.
zwei kanonische Ideen, wie wir das machen können. Es ist jeweils nur eine Zeile, deswegen ist es illegal. Das dürfen Sie fast aussuchen. Möglichkeit 1. Wir zeigen, dass alle Nebenklassen gleichmächtig zur Nebenklasse U sind. Also zu der mit dem Repräsentanten 1 der Gruppe. Dann sind die natürlich auch alle gleichmächtig untereinander. Ne? So. Oder wir schnappen uns wirklich 2 und ich zeige dann die Gleichmächtigkeit der. Was möchten wir sehen? Wer möchte das erste sehen? Wer möchte das zweite sehen? Den direkten Weg. Okay, machen wir das zweite. Und dann, wenn Sie Lust haben, mit der Fragestunde oder irgendwann mit den anderen. Na, dann behaupte ich, dass folgendes eine Direktion ergibt. Sein I, eine Abbildung. Ich schreibe erstmal hier. Für alle Elemente aus U mal G. Also für alle, keine Ahnung, X. G hoch minus 1. Aha. Wo landen wir dann? Naja, x hat die Form irgendwas mal g. Wenn ich jetzt mit g hoch minus 1 mal h verknüpfe, hat es die Form irgendwas aus u mal h. Ich lande also mit mal h. Das heißt, die Abbildung hat schon mal den richtigen Start- und Zielbereich. Und warum ist das eine Funktion? Naja, weil ich hier mit einem Gruppenelement verknüpfe. Und ich kann ja auch mit dem Inversen davon verknüpfen und das rückgängig machen. Also habe ich eine Umkehrabbildung. Also ist die Abbildung wirklich fertig. Und das kann man zum Beispiel eben in der Kürzungsregel argumentieren. Dann ist phi eine bijektive Abbildung von mal g nach mal h. Wie gesagt, man kann es einfach rückgängig machen. Gelobt seien die Gruppenoperationen und die Tatsache, dass wir immer Inverse finden und so weiter. So einfach geht das. Was für Fragen haben Sie? Viel geschafft.
Ich glaube, ich hatte das wahrscheinlich verpasst, und zwar bei dieser Rechnung oben, u mal h ist gleich u mal y minus 1 mal x mal g ist gleich u g.
Ja.
Wenn wir dort das einsetzen mit diesem x mal g ist gleich y mal h, dann steht ja der u mal y minus 1 mal y mal h, dann steht u mal h, dann
sieht ja
u
mal so, g aus. So bin ich von links nach rechts gekommen, mit dem Einsetzen, was Sie gerade beschrieben haben. Und diese Gleichheit habe ich anders bekommen. Ich habe mir überlegt, naja, y liegt in u, y hoch minus 1 liegt also auch in u, und wenn ich eine Untergruppe habe und mit irgendwas aus der gleichen Untergruppe verknüpfe, dann bleibe ich in der Untergruppe. Das heißt, ich bleibe in u. Der Repräsentant y hoch minus 1, der macht also nichts, den kann ich auch weglassen. Und mit x genauso, weil x auch aus u kommt. Immer dann, wenn ich eine Nebenklasse hinschreibe und wenn der Repräsentant, der da steht, aus der Untergruppe kommt, dann kann ich ihn auch weglassen. So komme ich von hier dahin. Das ist auch mal, was Sie genannt haben, bei der anderen. Was noch? Okay, ich sehe erstmal keine Fragen. Ansonsten gerne jetzt im Anschluss. Ich mache alles auf. Und vielen Dank. Tschüss am Video. Und wir sehen uns Mittwoch oder nächste Woche. Bis dann.